Also, das Thema von heute, die sogenannten Bootsflüchtlinge aus Afrika, die jetzt jeden Tag wieder zu Hunderten vor den Küsten Italiens oder Spaniens, neuerdings auch Griechenlands, auftauchen. Die Medien haben gerade eben vermeldet, allein am vergangenen Wochenende sollen allein auf den Kanaren 1100 von diesen Flüchtlingen da angelandet sein, die eine ganz neue Belebung für die Tourismusindustrie auf den Kanaren bedeuten. Ganz abgesehen von den Flüchtlingen aus Afrika, die den Landweg benutzen, von denen hört man zurzeit nicht mehr so sehr viel, aber ungefähr vor einem Jahr, da waren gerade die der große Aufreger, wenn man sich da gerade mal zurück entsinnt. In den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in Nordafrika sind die dort massenhaft aufgekreuzt, sehr zum Leidwesen und zum Unwillen der spanischen Souveränität über diese Exklaven. Naja, von diesen Leutchen hört man zurzeit nicht mehr so sehr viel. Und das liegt wiederum hauptsächlich daran, dass in der Zwischenzeit die spanischen Behörden in Zusammenarbeit mit den marokkanischen Behörden Sorge getragen haben dafür, dass dieser unerwünschte Zuzug über Land tunlichst unterbleibt. Da haben sie zum Beispiel die Mauern erhöht, die Mauern und Zäune, die da diese Exklaven vom marokkanischen Territorium abgrenzen. Und die Zäune sind mittlerweile so hoch, dass sich die alte Berliner Mauer davor hätte lässig verstecken können, die ja seinerzeit, auch diese Rückerinnerung sei uns gestattet, immer als das Verbrechen des Kommunismus bezeichnet worden ist. Naja, ein Verbrechen Spaniens sind offensichtlich die Zäune in Melilla gerade nicht. Genauso wenig wie es ein Verbrechen der USA ist, dass sie an ihren Grenzen zu Mexiko immer höhere Zäune aufstellt und immer mehr Sheriffs und so Zeug da abstellt, die die unerwünschte Menschenzuwanderung da unterbinden sollen. Ja, also trotz all dieser Abschreckungsmaßnahmen und dieser getätigten Abschreckung lassen sich jede Menge Leute aus Afrika in unserem Falle, respektive aus dem amerikanischen Hinterhof, nicht davon abhalten, jede Menge, sagen wir mal höflich, Strapazen auf sich zu nehmen, um eine Einreise in unserem Falle Länder der Europäischen Union herbeizuführen. In diesen Ländern der Europäischen Union haben diese Leute, die da einreisen wollen, alles andere als eine gute Presse. Zwar ist es gerade mal noch so, dass man ein bisschen pflichtschuldiges Mitgefühl absondert über diese armen Menschen, wie es dann zwischendrin mal heißt, wenn mal wieder 100 von denen auf einmal abgesoffen sind in ihrer Nussschale oder ihrem Schlauchboot oder so etwas. Ansonsten und vor allen Dingen fallen diese Menschen freilich bei uns unter die Rubrik Wirtschaftsflüchtlinge. Wirtschaftsflüchtlinge. Oder das kann man auch quasi auf gelehrt akademisch ausdrücken und dann heißt es halt Armutsmigranten oder so ähnlich. Tja, Wirtschaftsflüchtlinge ist ein eindeutig und total und absichtsvoll negativ besetzter Begriff und soll diese Sorte Leute offensichtlich abgrenzen von den eigentlichen Asylanten, die zwar auch nicht unbedingt in unserer Öffentlichkeit oder an unseren Stammtischen so einen guten Ruf haben, wo aber jedenfalls die zuständige Politik schon drauf besteht, dass echte Asylanten, politisch Verfolgte, wie man auch dazu sagt, und deren Aufnahme ein bleibendes Mittel deutscher Außenpolitik zu sein hat, Das ist nämlich der ganze Daseinsgrund für das politische Asylrecht, dass sich die zum Beispiel deutsche Obrigkeit darin ein Mittel angeschafft hat, um auswärtigen Staaten, respektive deren aktuellen Regierungen, auf diese Art und Weise kundzutun, dass sie es der deutschen Regierung nicht recht machen können. Dafür sind solche Leute, also die Zulassung von politischen Flüchtlingen, ein Mittel. Und dass dem so ist, wie ich gerade behauptet habe, ist ja sehr locker daran zu erkennen, dass immer dann, wenn anderswo dann ein Regierungswechsel herbeigeführt worden ist und eine uns genehme Regierung im Sattel sitzt, zum Beispiel in Afghanistan, dass dann die deutschen zuständigen Behörden ganz heftig darauf dringen, dass die afghanischen politischen Asylanten wieder heimgehen. So, warum ich das erzählt habe, nochmal, um es zu betonen, von dieser Kategorie sind die Wirtschaftsflüchtlinge ganz drastisch unterschieden. Denen ist nämlich keine Verfolgung zugute zu halten. Das ist ja bei der politischen Schiene das Makabre. Da muss man also schon so diverse Foltermerkmale aufweisen können, damit man überhaupt in die Nähe von einem Asylantrag kommt. Nein, die Wirtschaftsasylanten, die soweit erstmal noch körperlich unversehrt sind, die genießen den ganz schlechten Ruf, aus gewissermaßen niederen Motiven bei uns hier aufzukreuzen. Und das niedere Motiv ist sehr klar bestimmt. Das sind Leute, die wollen ihrer heimischen Not, ihrem heimischen Elend entgehen und haben bei sich daheim in ihrer Not und ihrem Elend irgendwie spitz gekriegt, dass in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland oder Großbritannien für sie eine Gelegenheit wenigstens zum Überleben wäre. Jetzt wird ganz hochoffiziell und quasi von Amts wegen mitgeteilt, dass Leute ihrem Elend entfleuchen wollen und sich aus diesem Grunde nach hierher aufmachen. Das ist überhaupt kein Grund, schon gleich kein guter Grund für unsere erfolgreichen marktwirtschaftlichen Gemeinwesen. Das Motiv, dem Elend zu entgehen und sich in wirtschaftlich besser dastehenden Gemeinwesen einzuklinken, dieses Motiv zählt ganz hochoffiziell nicht. Stattdessen wird den einschlägigen Leuten ein niederes Motiv zu gut gehalten, respektive zu schlecht gehalten. Das niedere Motiv, sich aus dem Elend davon machen zu wollen. Also, liebe Leute, es führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen zur Kenntnis nehmen und konstatieren, marktwirtschaftliche Demokratien sagen, aus dem Elend sich zu verabschieden und bei ihnen aufzukreuzen, das geht nicht. Dafür sind sie nicht da. Und sie müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um Leute, die das probieren, um die fernzuhalten von ihren Läden.
Heinz, du hast ja eben darauf hingewiesen, das billige Mitgefühl mit den armen Menschen, die jetzt im Mittelmeer oder im Atlantik ertrinken oder dort an die Küsten geschwemmt werden, das ganze Mitgefühl wird begleitet mit dem denkbar schlechtesten Ruf, den diese Leute haben. Sie seien eben Leute, die dem Elend entkommen wollen, und das gilt in dieser Republik, in unserer Wirtschaftsweise, offensichtlich in gewisser Weise bei diesen Leuten jedenfalls als kein gutes Zeichen. Man kann einmal ein Gedankenspiel machen, und es ist auch aufschlussreich. Die Politiker und Meinungsmacher in unserer Republik, die Politiker und Meinungsmacher, die hierzulande sagen, worauf es ankommt und worauf wir alle zu achten haben, die Tugenden definieren, diese Meinungsmacher und Politiker, die definieren ja eigentlich, wenn sie über Tugenden reden, die Moral der armen Leute. Wie soll es eigentlich ein armer Mensch in der Welt halten? Wir könnten es jetzt mal anwenden auf diese Bootsflüchtlinge, auf diese Menschen aus Afrika, die versuchen, nach Europa zu kommen. Wenn man die Tugenden für arme Leute, die die Politiker aufstellen, einmal hernimmt, dann geht das ja immer so. Wenn es in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus nicht gut geht, woran hat er es fehlen lassen? Na, an Initiative hat er es mangeln lassen. Initiative braucht man. Dieses Argument, diese Beschuldigung an alle Armen, ihr seid ja im Grunde genommen selber schuld, ergreift mal ein wenig Initiative, lässt man für junge Afrikaner ganz offensichtlich nicht gelten. Auch die Beschuldigung Risikobereitschaft. Die ganzen Hartz-IV-Leute und so weiter, was mangelt ihnen? Risikobereitschaft. Na, bei den jungen Afrikanern, in diesen Seelenverkäufern, mit denen sie versuchen, dem Elend zu entgehen, Risikobereitschaft, ja, die haben sie jede Menge. Und auch die sonstigen Tugenden für arme Leute, nämlich nicht rumsitzen, Hände nicht in den Schoß legen, sondern rein in die Hände spucken und auf geht's und mal ein bisschen Initiative entfalten, nämlich nicht warten, bis die Arbeit zu einem kommt, sondern dahin gehen, wo die Arbeit ist. All das machen quasi diese jungen Afrikaner mustergültig vor. Sie wissen offensichtlich, dass das, was die Politiker immer sagen, Arbeit, das ist das Einzige, was für euch in Frage kommt. Arbeit, da dürft ihr auch nicht fragen, wie viel man dafür verdient. Hauptsache, man kann irgendwie davon leben. Genau diese Einstellung müssten sie ja eigentlich an den jungen Afrikanern sehr hochhalten. Ein Arbeitsplatz, egal wie er bezahlt ist, ohne jegliche Rechte, weil das Unternehmer nur hindert. Na, so etwas, da wollen doch die Afrikaner ran. Eigentlich müssten die Bootsflüchtlinge, wenn man die Tugenden für arme Leute, wie sie hierzulande verbreitet werden, da müsste man die Bootsflüchtlinge eigentlich zu den Helden des Kapitalismus zählen, jedenfalls moralisch. Die öffentlichen Aufpasser über die angemessene Moral für den modernen Kapitalismus müssten eigentlich am Strand von Sizilien stehen. Die ganzen Politiker und Westerwelle als Dirigent müssten ihnen das hohe Lied singen. Jawohl, hervorragend. Ihr seid doch endlich die moralisch richtig Eingerichteten. Ihr nehmt alles auf euch, um hier irgendwo fürs billigste Geld zu schuften. Und eure Familien, Hut ab, sie kratzen das letzte Geld zusammen, um euch auf die Reise zu schicken, damit aus euch überhaupt etwas werden kann. Die besten Söhne schicken sie und so weiter. Aber so ist es eben mit den Tugenden für Armen. Auch die werden national eingeteilt. Und für die Bootsflüchtlinge gelten diese zynischen Tugenden und Beschuldigungen, diese Moral für arme Leute, die gilt bei den Bootsflüchtlingen ausgerechnet nicht, nicht wahr, Heinz?
Ja, dein Gedankenexperiment finde ich wirklich sehr interessant und aufschlussreich. Bei diesen Leuten, deren Mobilität, Privatinitiative und Opferbereitschaft, die zählt überhaupt nichts. Die haben einen notorisch schlechten Ruf. Wir haben es zitiert. Das sind bei uns Wirtschaftsflüchtlinge oder Armutsmigranten. Und der Grund, der Armut zu entgehen und sich dafür auf die Socken zu machen, der wird total zurückgewiesen. Die maßgeblichen in den Zielländern der Flüchtlinge, die qualifizieren die Wirtschaftsflüchtlinge für dieses Motiv total ab und tragen, so gut sie können, praktisch dafür Sorge, dass deren Motiv durchkreuzt wird. Die werden als Wirtschaftsflüchtlinge kritisiert. Noch eine andere Partei bei dem ganzen Schlamassel wird kritisiert. Das sind die Schleuser Banden. Die haben ebenfalls eine ausgesprochen schlechte Presse hierzulande. Naja, das werden sie schon verdient haben, diese schlechte Presse. Es ist ja in der Tat hier ein ganz neuer Geschäftszweig in der globalisierten Weltwirtschaft aufgekommen, dass sich da irgendwelche Gestalten nochmal bereichern an dem Elend, respektive an dem Motiv, dem Elend zu entkommen, das diese sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika dazu treibt, sich unter Lebensgefahr auf diese Schlauchboote da zu begeben. Also, das mag schon in Ordnung gehen, dass man diese Schleuserbanden kritisiert. Nur, ich finde es immer so oberzynisch, wenn dann in unserer Presse die Schleuserbanden kritisiert werden, wenn gerade mal wieder welche abgesoffen sind von den Wirtschaftsasylanten, aber die Staaten gerade nicht, die sie nicht hereinlassen und die alles dafür tun, dass sie draußen bleiben. Ja, am Ende ist es dann sogar so, dass der zuständige Minister für Nicht-Hereinlassen, dass der sich ins Fernsehen stellt und diese Schleuserbanden da kritisiert. Er mit seiner Maßgabe alles zu tun, dass die draußen bleiben müssen. Er braucht eine solche Kritik nicht zu befürchten, sondern für die europäischen Heimatländer, wo diese Asylanten hinwollen, da gilt auf alle Fälle die Maxime, das Boot ist voll. Da wird also gerade nicht gemeint, das volle Schlauchboot von diesen Leuten, die sich mit Mühe und Not vielleicht nach Lampedusa retten, sondern da sind die heimischen, marktwirtschaftlich verfassten Staaten gemeint. Und die werden gleich hingestellt, erstens als ein Gemeinschaftswerk, ein Boot, wo alle zusammen rudern, respektive die einen geben die Kommandos, die anderen müssen rudern. Nichtsdestotrotz sind sie eine total verschworene Gemeinschaft gewissermaßen, die zweitens jetzt in Not gerät, eine Notgemeinschaft, und zwar in Not gerät, justament durch diesen, wie es dann am Stammtisch gleich gerne klartextmäßig heißt, durch dieses Pack, was sich in unsere vollen Boote ohne Erlaubnis Zutritt verschaffen will.
Der Zynismus der Länder, in denen man sagt, auf nichts kommt es mehr an als auf ein gutes Geschäft und eine gute Idee. Ne? Der Zynismus zu sagen, wir sehen ausgerechnet an der Geschäftstüchtigkeit dieser Seelenverkäufer, dieser Schleuserbanden, an denen sehen wir, dass nur wegen Geld über Leichen gegangen wird. Und gleichzeitig stellt man sich hin in Europa, in dieser Heimstatt des Geschäftemachens, in diesen großen Kapitalen der großen Kapitale und sagt, tja, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute da, wo sie verhungern, bleiben. Da ist ihre Heimat. Tja, und da können wir gar nicht genug an Anstrengungen unternehmen, um Zäune zu bauen, Abschreckung zu praktizieren, den Leuten die übelsten Verhältnisse anzudrohen, wenn sie es doch über den Zaun schaffen, um sie davon abzuhalten, aus ihrem Elend hierher zu kommen. Wenn Leute, und in diesem Fall die Afrikaner vor allen Dingen, erst einmal das Etikett haben, sie haben für uns keine gute Wirkung. Uns heißt das, was die Politiker definieren, nämlich, sie definieren es, das nützt uns, nämlich der Unternehmerschaft, die hier die Wirtschaft macht, nichts. Dann sind sie etikettiert als Leute, die uns nur ausnützen. Und wenn man einen solchen Ruf erst einmal geschaffen hat für die Bootsflüchtlinge, dann steht auch fest, im Grunde genommen sind es Leute, die sollen in ihren Heimatländern bleiben. Es sind Halbkriminelle, es sind Kerle, die man nur fürchten kann, weil sie ja bei aller Humanität, die man dann auch noch ganz nebenher zeigen mag, die man nur als Bedrohung bezeichnen möchte. So, und die Staaten, die das Ziel der Sehnsucht der Bootsflüchtlinge sind, ja, die können doch nicht das Elend der Welt aufnehmen, so wird geredet. Tja, das Elend der Welt aufnehmen, so in einem solchen Bild gefasst, wird so getan, als ob mit dem, was in Afrika, was in Nordafrika, in Zentralafrika, überhaupt in den Elendsquartieren dieser Welt, denen diese Leute entfliehen wollen, dass das, was dort geschieht, die Lebenslage, mit der sie zu tun haben, mit der Weltwirtschaft, so wie sie eingerichtet ist, eigentlich nichts zu tun habe. Jedenfalls nichts mit denen, die großen Gewinner als Staaten in dieser Konkurrenz der Weltwirtschaft sind. Ja, mit denen kann es nichts zu tun haben. Wir, so reden die Politiker, können nur wenig helfen, aber und sie tun so, als wären sie ständig auf der Suche nach Leuten, denen sie helfen können, aber sie würden es ja nicht alles schaffen. Nun, das ist eine Lüge größten Ausmaßes, die nach Richtigstellung verlangt. Darum wollen wir uns in der nächsten anderthalb Stunden fast noch einmal näher mit beschäftigen. So, hier ist wieder Index mit der Sendung Gegenstandpunkt. Wir wollen begründen, was uns eigentlich zu der Flüchtlingswelle, den vielen Flüchtlingen aus aller Welt, die vor allen Dingen aus Afrika, die als großes Problem gehandelt werden, an Argumenten auffällt. Und das erste Argument, das in jedem Fall fällig ist, ist, es ist eine große Lüge, dass die großen Staaten Europas, die Gewinner der Weltwirtschaft, so nun ganz und gar nichts mit dem Elend der Leute in Afrika zu tun hätten. Es ist eine der großen Lügen, die damit operiert, dass man an der Armut einfach so eine wunderschöne Trennung aufmacht. Zwei Hälften. Die eine, oh, Schicksal, Schicksal, Dürre und so weiter. Besondere Umstände in besonderen Ecken der Erde. Und dann zweitens sagt, ja, Mitgefühl kann man jede Menge brauchen, man kann auch Weihnachten etwas spenden, nur das Boot ist voll, wir können diese Leute nun nicht auch noch, als ob es den Leuten hier besser, als ob es darum ginge, den Leuten hier ein schönes Leben einzurichten, wir können denen nicht auch noch ein schönes Leben machen, so reden die Politiker. Na gut, also schauen wir uns einfach mal an, was ist denn eigentlich, man wird es daran merken, was die Lage dort eigentlich kennzeichnet, was ist es denn eigentlich, was diesen Leuten, die dann in Sizilien oder auf den Kanaren sich in Booten, wenn sie es denn schaffen, anlanden, was denen aufgefallen ist. Da machen sich also Leute auf die Socken, die in ihrem hoffnungslosen Elend etwas davon mitbekommen haben, dass jedenfalls arme Leute an anderen Orten dieser globalisierten einen Welt wenigstens leben können. Im Unterschied dazu, wie es ihnen geht in der Gegend, in der sie bisher gelebt haben. Was ist es eigentlich, was sie da genau mitbekommen haben? Sie haben festgestellt und selbst in den letzten Gegenden Afrikas ist es augenscheinlich, es gibt Leute und es gibt Gegenden. Da gibt es offensichtlich sehr viel Reichtum. Es gibt auf dieser Welt, wenn man irgendwo in einen Fernseher schaut oder sich die Leute anguckt, die als Entwicklungshelfer, Soldaten oder sonst wie sich selbst nach Afrika verirren, wenn man die sich anschaut, dann sieht man, es gibt eine Welt voller Reichtum und man ist davon ausgeschlossen. diese Welt voller Reichtum, an die kommt man nicht ran. Man hat kein Geld. Der einzige, ganz kleine Schluss, es gäbe so viel und hier und da gibt's auch viel zu kaufen, aber man selber hat kein Geld und Geld muss es schon sein, in jeder Nation. Und den Afrikanern fällt auf, es gibt bei ihnen Reiche, die haben ziemlich viel Geld, allerdings sehr wenige, aber mit der Lage der armen Leute, da hat es eine seltsame Bewandtnis. Die armen Leute in Afrika, die sterben, verhungern, hungern, verelenden, und arme Leute anderswo, ja, da gibt es Gegenden, da können die Armen wenigstens irgendwie sich über Wasser halten, da können sie, wenn sie das machen, was die Reichen so an Diensten von ihnen verlangen, wenigstens ein klein bisschen Geld verdienen. Diese einzige Rolle, die den Armen dieser Welt eigentlich vorgeschrieben und für sie vorgesehen ist, die kann man auch in Afrika nicht übersehen. Dieses, ihr seid nur dafür da, als abhängige Variable in Diensten vielleicht ein bisschen Geld verdienen zu können. Und ihnen fällt auf, ja, in Europa gibt es offensichtlich mehr Leute und eine ganze Reihe von Leuten, die sich mit Diensten, mit Arbeit für Unternehmer irgendwie, naja, ihren Lebensunterhalt verdienen können, die nicht verhungern müssen. Und also kommen die Armen und Verelendeten Afrikas, wenn sie sich dann aus dem Elend herauslösen wollen, auf die Idee und sagen, tja, um zu überleben, machen wir uns auf den Weg in diese Gegenden, wo die Reichen wenigstens so etwas wie einen Markt für Arbeit eingerichtet haben, wo ein paar mehr Leute von leben können, wenn sie ihre Dienste anbieten und damit halbwegs überleben können.
Tja, widmen wir uns mal der Frage, woher das alles kommt. Woher das zum Beispiel kommt, wo der Andreas jetzt darauf aufmerksam gemacht hat, dass es Reichtum jede Menge auf der Welt gibt, dass der aber offensichtlich bei ein paar Nationen konzentriert ist und sehr viele andere Nationen dann nicht bloß als die Insassen, sondern als Nationen, als arme Nationen klassifiziert werden. Um den Unterschied nochmal, glaube ich, schlagend zu illustrieren, an der nationalen Währung wird der sehr schön deutlich. Den Dollar oder mittlerweile auch den Euro, den kennt und schätzt man überall auf der Welt. Nicht bloß in seinen Herkunftsstaaten, sondern auch in Kenia oder Uganda oder weiß Gott wo in Afrika sind Dollar und Euro bekannt und geschätzt. Überlegt mal umgekehrt. Kann irgendeiner von euch spontan den Geldnamen der Währung, sagen wir mal, von Kenia sagen? Ich kann es auch nicht. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der in Geld gemessene Reichtum, um den es in dieser Welt der Marktwirtschaft zu tun ist, dass der sich national sehr unterschiedlich, sehr gegensätzlich verteilt. Ja, woher das also kommt? Dazu meine Empfehlung, das ist nicht so schwer herauszufinden, meine Empfehlung lautet, dafür muss man nur die allseits kolportierte Auskunft einmal ernst nehmen, dass wir bekanntlich im Zeitalter der Globalisierung leben. Diese Auskunft ist dermaßen wohlfeil und ich muss meine Empfehlung, noch folgende Zusatzempfehlung anfügen. Man darf bloß nicht bei Globalisierung sich diese Kiste gleich so denken, damit ist ein unhintergehbarer Sachzwang allen Wirtschaftens benannt, dem man sich bloß beugen oder fügen kann. Nein, das ist sowieso eine glaube ich, sehr unzuträgliche Auffassungsweise, wenn man beim Stichwort Globalisierung ansonsten mitgeteilt kriegt, dass die Globalisierung so Angelegenheiten erzwingt, wie dass Arbeitsplätze von Deutschland nach Polen verlagert werden, weil dort die Arbeit, respektive die Arbeiter, viel billiger zu haben sind. Solche Angelegenheiten, die mit Globalisierung begründet werden, bin ich sowieso immer dafür, nicht so aufzufassen. Das ist ein Sachzwang. Dem kann man nur begegnen, wenn meinetwegen in meinem Beispiel dann auch die Arbeiter in Deutschland billiger werden. Sondern genau umgekehrt rum. Wenn aus Globalisierung ein Wettbewerb um die Billigkeit von Menschen folgt, dann ist das ein ziemlich vernichtendes Urteil über den Kram, der mit Globalisierung gemeint ist. So herum möchte ich das gerne aufgefasst haben. Und dann ist es, glaube ich, sehr zielführend für die Frage, woher das denn kommt, dass diese Flüchtlingswellen aus Afrika kein Ende nehmen. Zielführend in folgendem Sinne: Mit Globalisierung, da ist zwar so manches gemeint, auch die Kultur soll mittlerweile globalisiert sein und der Sport und was weiß ich alles, aber klar ist ja auch, mit Globalisierung ist eine bestimmte Produktionsweise gemeint, eine bestimmte Art und Weise des Wirtschaftens, und außerdem ist damit gemeint, dass von dieser Art des Wirtschaftens und von deren Gelingen, also vom Gelingen des Wachstums, wie man sagt, dass davon alles andere auf der Welt schlechthin die abhängige Variable ist. Alles, was es sonst noch so gibt, unterhalb des Wachstums, ist vom Wachstum der globalisierten Wirtschaftsweise abhängig, heißt es. Wenn man das mal ernst nimmt, wenn man diese Auskunft mal ernst nimmt, dann muss man auch festhalten, dann sind all die üblen Wirkungen, die aus dem Gedeihen oder auch dem Nichtgedeihen des Wachstums auf der Welt erwachsen, dann sind all diese üblen Wirkungen und eben nicht bloß die Wachstumserfolge das Resultat des global herrschenden Wirtschaftssystems der Marktwirtschaft. Dieses global herrschende Wirtschaftssystem der Marktwirtschaft, das richtet dann all das an. Es hat ja in der Zwischenzeit das Monopol auf Wirtschaften auf der ganzen Welt bekommen. Und es ist ja mittlerweile schon anderthalb Jahrzehnte her, dass die alternative Wirtschaftsweise namens Sozialismus oder Realsozialismus oder irgend so etwas von ihren eigenen alten Machern verworfen worden ist zugunsten der Marktwirtschaft. Seit der Zeit gilt es wie ein ausgemachter Katechismussatz, dass man Marktwirtschaft machen muss, wenn man zu etwas kommen will. Und es machen auch alle so, seit anderthalb Jahrzehnten. Deswegen ist jedenfalls diese damals, also vor Anno 90, gern gebrauchte, wohlfeile Schuldzuweisung überflüssig und nicht mehr anwendbar, die damals alles Übel auf der Welt dem Kommunismus angelastet hat. Naja, der ist endgültig passé. Infolgedessen kann sich kein Schwein um die Schlussfolgerung herumdrücken. Die globale Marktwirtschaft, die ist es dann schon auch, die heute die alleingültige Wirtschaftsweise ist, also auch jede üble Folge dieser Wirtschaftsweise verantwortet.
Wir haben heute das Thema hier in Index, dem aktuellen Magazin, in der Sendung Gegenstandpunkt, das Thema der Flüchtlinge, das Thema der Flüchtlingswelle aus Afrika. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Was ist es denn? Hierzulande muss man zur Kenntnis nehmen, die elenden Zustände, die heutzutage auf der Welt herrschen, sie sind Resultat der Wirtschaftsweise, die jetzt global herrscht. Das global herrschende System der Marktwirtschaft richtet all das Elend an, und der Grund dafür so einfach, dass man ihn eigentlich noch einmal genau durchdenken muss und doch so wenig bekannt und so wenig akzeptiert. Warum sind die Leute, die aus Afrika fliehen und woanders hin wollen, eigentlich in ihrer elenden Lage? Es geht darum, dass die Wirtschaftsweise des Kapitalismus, der Marktwirtschaft, eines festlegt. Wer ein Bedürfnis hat, der ist nicht etwa dann gut dran, wenn es Möglichkeiten gibt, dieses Bedürfnis zu befriedigen, sondern in unserer Marktwirtschaft kommt es auf Eigentum und Geld an. Auch in Afrika gibt es, man sieht es an den manchmal geplünderten Lagerhäusern, man sieht es an den Hotels, aus denen die Journalisten über das Elend berichten. Auch in Afrika gibt es genügend nützliche Dinge, von denen man leben könnte. Aber sie sind eben Eigentum. Man ist als einfacher, armer Afrikaner davon ausgeschlossen. Man kann einen Blick werfen auf die wenigen, die aus Rohstoffen und so weiter große Reichtümer an Geld sich beschaffen, aber eben nicht, man kann nicht davon leben. Im Kapitalismus, da ist es eben so, es ist eine besondere Form des Reichtums. Die gesellschaftliche Bestimmung dieses Reichtums ist das Entscheidende. Eigentum ist es, und da werden alle die vom Eigentum ausgeschlossen, die es brauchen, wenn sie nicht Geld haben. Und für dieses Geld, für das Geld und seine Vermehrung ist diese gesamte Gesellschaft eingerichtet. Und zwar Geld nicht etwa als Mittel der kleinen Leute. Das wäre ja auch ein Witz, dass sie alle nichts bekommen und vor den Lagerhäusern stehen und sich anschauen können, was es in aller Welt an Mitteln gibt zur Herstellung ihrer Bedürfnisse. Nein, dafür ist das Geld nicht da. Geld ist für Vermehrung da, und zwar für die Vermehrung von denen, die schon einen Haufen Geld haben. Wachstum, so heißt es. Arbeit reicht nicht aus. Arbeitsamkeit. Es wird ja den Leuten in Afrika gerne unterstellt, sie seien nicht fleißig genug. Ha, Fleiß, daran kann es gar nicht liegen. Einfach zu sagen, ich will arbeiten. Wer kann denn daraus etwas machen, wenn Eigentum in aller Welt auf jedes Mittel des Arbeitens gelegt ist? Dann braucht man die Mittel des Arbeitens, und die haben die armen Leute in Afrika wirklich nicht. Weder den Boden, noch die Mittel zum Pflanzen, noch die Mittel und so weiter, um sich ein Leben zu beschaffen. Tja, das Arbeiten ist in dieser Welt eben anders eingerichtet. In dieser Welt kommt es nur darauf an, nicht dass gearbeitet wird, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern dass Arbeit rentabel ist. Das einzige Kriterium in dieser Welt, und das betrifft die Schwarzen in Afrika wie die Weißen und Gelben und so weiter in dieser kapitalistischen Welt, das einzige, worauf es ankommt, ist die eine Wirkung. Der Zweck und der Maßstab dieser Wirtschaft heißt Gewinn, Profit. Dafür hat das Geld das Kommando über die Arbeit und die Arbeiter. Und das kann man auch sehr gut vollziehen und nachvollziehen, wenn man sich einmal anschaut, wie wird über Afrika eigentlich geredet. Da wird immer verwundert darüber gesprochen, so ein großer Kontinent mit so viel potenziell reichen Ländern, mit Böden, aus denen doch so viel zu machen wäre, Bodenschätzen, mit denen man so viel Schönes gestalten könnte. Tja, potenziell reich. Das heißt eben, Bodenschätze und Naturschönheiten sind nur dann etwas in unserer marktwirtschaftlichen Welt, wenn sich daraus für Unternehmer ein gutes Geschäft machen lässt. Die Menschen, die in diesen Ländern leben, die sind darauf verwiesen, dass Eigentum und Geld, eben die ökonomische Form des Eigentums, das ist, worauf es in der kapitalistischen Welt, auch in Afrika, ankommt. Darauf sind die Staaten festgelegt, haben sie sich selber festgelegt. Was anderes als Geldvermehrung soll in ihren Grenzen gar nicht passieren. Und diese sogenannten potenziell reichen Länder sind eben im Kapitalismus nicht dafür da, dass Leute sich dort ernähren, sondern es wird die Frage gestellt, wird hier Reichtum als Gewinn, als Profit vermehrt? Es geht eben nicht um den Stoff und was man dafür in puncto Bedürfnisbefriedigung alles anstellen kann.
Es geht vielmehr um den Naturstoff als Stoff der Geldvermehrung. Dafür ist dieses genannte Beispiel, dieses ewige Genöle von wegen, in Afrika gibt's vom Standpunkt des Naturreichtums aus alles, aber dieser Reichtum ist für die dortigen Länder bloß in der Potenz vorhanden. Das ist ein schöner Hinweis darauf, dass es eben gerade nicht um das Konsumieren von in eine zweckmäßige Form gebrachten Naturstoff geht, sondern dass dieser Naturstoff ein Vehikel zur Geldvermehrung ist. Der Naturstoff, der wird nach einer ganz anderen Maßgabe in Gebrauch genommen und angeeignet, als nach der Maßgabe, dass die Leute was zum Spachteln haben sollen. Der Hinweis auf die potenziell reichen Länder, die aktuell und wirklich immer so arm sind, der möchte ja schon so etwas gesagt haben wie, eigentlich könnte es allen Insassen von Nigeria oder Kenia oder auf einem anderen Kontinent, auch Brasilien oder was weiß ich, eigentlich könnte es allen Insassen gut gehen. Die Wirklichkeit, also nicht die Potenz dieses Reichtums, sondern die marktwirtschaftliche Wirklichkeit der Förderung und Aneignung dieses Naturreichtums ist ganz andersherum. Da werden einige wenige reicher, meistens auswärtige Geschäftsinteressenten an diesen Naturstoffen und allenfalls noch in Kombination mit einheimischen Agenten, die sich darüber auch bereichern. Die werden in der Tat darüber reicher. Nur alle anderen und alles andere an Land und Leuten da dort, das geht justament durch die Aneignung und Bereicherung von Geschäftsleuten in ziemlich drastischer Art und Weise den Bach runter. Angeeignet wird der Naturreichtum da, wo er für das Wachstum des Privateigentums etwas leistet. Wo er dafür nichts leistet, wird auch nichts angeeignet. Und unsere These hier an der Stelle lautet, beides, sowohl die Aneignung von Reichtum durch Geschäftsleute, als auch die Nichtanwendung, beides ist das Gegenteil eines Segens für Land und Leute da dort. Also machen wir es uns mal folgendermaßen nochmal klar. Dort, wo natürlicher Reichtum, der in Afrika in der Tat weitläufig vorhanden ist, dort, wo natürlicher Reichtum gefördert wird, und das ist gleichbedeutend mit privat angeeignet wird, dort ist diese Förderung und Aneignung des Reichtums zugleich elend rücksichtslos gegen alles drumherum. Und zwar deswegen, weil in der Zwischenzeit, seit dem Kolonialismus nämlich, auch Afrika dem Regime von Geld und Wachstum komplett unterstellt ist. Deswegen werden der Aneignung brauchbarer Naturstoffe Land und Leute geopfert. Es ist in den Zeitungen weitläufig dokumentiert worden und die entwicklungspolitischen Sachverständigen, die kennen sich diesbezüglich schon gleich aus, auch wenn sie sich dann immer weigern, die einzig passenden Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich zitiere einfach aus dem Gedächtnis ein paar von den einschlägigen Vorfällen. Gesetzt den Fall, man entdeckt in irgendeinem afrikanischen Land einen Landstrich, wo ein internationaler Agrargeschäftsmann zu der Auffassung kommt, da lohnt sich mehr als andernorts der Anbau von, ich weiß nicht was, irgendwas von Hirse über Kokosnüsse bis Mais, Reis, Tod und Teufel. Tja, dann wird dort der Boden zu Privateigentum gemacht, oder wenn er schon war, dann wird er an den geschäftlichen Interessenten verkauft. Es wird ein saudicker Zaun drum aufgerichtet, damit alle anderen mitkriegen, dass sie von diesem Boden und seiner Benutzung ab sofort ausgeschlossen sind. Dann wird die entsprechenden chemischen Gerätschaften drauf gedonnert, damit der Ertrag pro Hektar auch entsprechend ausfällt. Und dann wird dieser Ertrag pro Hektar, damit er zu Geld wird, exportiert, anderswohin, wo ein Interesse mit der entsprechenden Zahlungskraft versehen ist, um diese Früchte zu kaufen und zu konsumieren. Die einheimische Bevölkerung, die dort vorher ihren Ackerbau und Landwirtschaft betrieben hat, meistens zur Subsistenz, also für den Eigenbedarf zum Überleben. Tja, was passiert denn mit der, wenn da so eine Plantage eines erfolgreichen Geschäftsmanns aufgerichtet wird? Was passiert denn mit dieser Bevölkerung? Die ist ab sofort A, ganz buchstäblich stofflich ausgeschlossen von der Benutzung dieses Landes. Es ist ja ein Zaun drumherum und entsprechende Sicherheitskräfte passen auf, dass da keine zweckwidrige Aneignung stattfindet. Das wäre dann ja ab sofort Diebstahl. Und das Anheuern von Sicherheitskräften ist nach meinen Informationen überhaupt die einzigste Wachstumsbranche, die es in Afrika derzeit gibt. Und ja, ausgeschlossen sind diese Leute dann auch noch in einem anderen Sinne. Wenn eine Plantage aufgezogen wird, dann ist damit, sagen wir mal, den Nomaden, die zuvor da herumgezogen sind und ihr Vieh mal hier, mal da geweidet haben, dann ist damit diesen Nomaden einfach ihr Lebensraum und damit ihre traditionelle Art und Weise zu überleben weggenommen. Man muss diese traditionelle Subsistenzweise, dieses Überleben von den Leuten wirklich nicht idealisieren. Das ist todsicher auch kein übermäßig angenehmer Zustand. Nur, wenn dort die Marktwirtschaft zuschlägt und das für den Weltmarkt interessante Zeug als Geschäftsmittel anbaut, dann heißt das so viel wie, es werden rücksichtslos überkommene Lebensmittel und Überlebensgelegenheiten weggemacht. Und insofern dann die Nomaden einerseits keine Subsistenz mehr hinkriegen, andererseits als Angehörige afrikanischer Länder dem dortigen Geldregime unterworfen sind. Naja, ist summa summarum der geschilderte Vorgang ein instruktives Beispiel dafür, woher sich dieses Heer von Armutsflüchtlingen aus Afrika wohl rekrutiert und warum die dann am Ende tatsächlich keinen anderen Ausweg mehr sehen, keine andere Perspektive, wie man so schön sagt, als zu sagen, daheim ist mir jede Gelegenheit zum Überleben unmöglich gemacht. Also nichts wie weg. Anderes Beispiel noch. Nehmen wir mal zum Beispiel Nigeria. Das ist ja innerhalb der afrikanischen Staatenlandschaft ein insofern privilegiertes Land, als dort Öl gefördert wird. Ich weiß nicht, Nigeria ist, glaube ich, so ungefähr der zehntgrößte Ölexporteur auf dem Weltmarkt oder so etwas. Ja, Öl ist durchaus noch im Unterschied zu Hirse oder Kokosnüssen ein durchaus privilegierter Artikel auf dem Weltmarkt. Das ist stofflich gesehen das Schmiermittel des ökonomisch gesehen kapitalistischen Wachstums. Wird allenthalben gebraucht und seine Eigner können sich durchaus schön bereichern. Nur Ölstaat zu sein und Insasse oder Angehöriger eines Ölstaats zu sein, ist einerseits dasselbe, andererseits, was den Nutzen daraus betrifft, was total verschieden ist. Und so braucht man ja nur die Zeitungen durchzusehen, meinetwegen ab und zu mal das Auslandsjournal im Fernsehen oder die Auslandsberichterstattung im Spiegel und so Zeug. Jeder, der das einigermaßen regelmäßig macht, der kriegt das mit, wie der Ölreichtum in Nigeria sich verteilt. Den eigenen Shell und BP an. Sie beteiligen dortige Staatsmacher an dem Erlös. Die Gegenleistung ist, dass die dortigen Staatsmacher die Eigentumsrechte von Shell und BP schützen und in Ehren halten. Schon die paar Ölarbeiter, die man dafür braucht, diesen Stoff da aus der Erde oder aus dem Meer zu ziehen, schon die werden nicht übermäßig reich davon. Und das ganze sonstige Umland, naja, bitte sehr, das kriegt man brühwarm erzählt, das ist von dem Ölreichtum dermaßen gründlich ausgeschlossen, der dann nach auswärts exportiert wird, dass, um überhaupt an Öl zu kommen, eine beliebte Volksbetätigung in Nigeria darin besteht, die Ölpipelines illegal anzuzapfen. Nur auf die Art und Weise kommt der gewöhnliche Nigerianer seinerseits in den Genuss von, was weiß ich, 5 Liter Öl, während sein Ölstaat Shell und BP bereichert und meinetwegen noch ein paar inwärtige Geschäftsleute und meinetwegen auch noch für den Reichtum von diversen politischen Bonzen sorgt. Ansonsten aber, naja, bitte sehr, hat man ja noch mitgekriegt, ein weiterer Erwerbszweig in Nigeria für Leute, die vom Ölreichtum ausgeschlossen sind und davon nichts haben, besteht in der Entführung von auswärtigen Angehörigen des Ölförderns oder Ölhandels und mit den erpressten Lösegeldern lässt sich dann dort vielleicht mal wieder für 5 Tage über die Runden kommen. Das sind durchaus bekannte, für jedermann zugängliche Informationen über die Wirkungsweise, die der Kapitalismus oder von mir aus auch gerne die Marktwirtschaft global in Afrika anrichten.